SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Charlotte Sometimes war das von The Cure, ein Song aus dem Jahr 1981, in dem der Sänger Robert Smith seinem Lieblingsbuch aus Kinderzeiten ein Denkmal setzt. Penelope Farmers Roman Charlotte Sometimes, in England in den 1970er Jahren ein sehr bekanntes Jugendbuch. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur und wir kommen nun zu einem wirklich gewaltigen Werk. Schreiben in finsteren Zeiten heißt das neue Buch des Heidelberger Literaturwissenschaftlers Helmut Kiesel. 1400 Seiten umfasst es und will nicht weniger als die Geschichte der deutschsprachigen Literatur von 1933 bis 1945, so der Untertitel, noch einmal erzählen. SWR-Literaturchef Frank Hertwig ist nun im Studio. Er hat Helmut Kiesels Buch gelesen. Frank, guten Tag.
Hallo.
Vielleicht stellen wir erst einmal den Autor kurz vor. Wer ist Helmut Kiesel und was sind seine Forschungsschwerpunkte?
Helmut Kiesel ist jetzt Emeritus in Heidelberg, also er ist quasi ausgeschieden aus dem normalen Lehrbetrieb und er hat aber schon einmal ein gewaltiges Werk geschrieben von 1300 Seiten, das heißt Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933, also direkt den Vorgänger. Aber er ist auch sehr bekannt geworden durch seine wirklich tolle Ernst-Jünger-Biografie und er hat auch sich sehr bemüht um das Werk von Martin Walser. Er hat einmal die Werkausgabe von Martin Walser zum, ich weiß nicht mehr welchem Geburtstag, herausgebracht. Also er ist da sehr bewandert und ich glaube in diesem Thema hat er auch schon über Alfred Döblin geschrieben, schon wirklich ein echter Fachmann.
Wie strukturiert denn Helmut Kiesel in seinem neuen Buch diese ungeheure Stoffmenge? Das ist ja wahnsinnig ambitioniert. Gelingt ihm das? Ist das plausibel? Bekommt er das geordnet?
Es ist wirklich eine unfassbare Fleißarbeit. Und vielleicht kann man schon mal erwähnen, er hat wirklich eine noble Geste immer. Er sagt, dieser und jener hat schon darüber geschrieben. Also er bezieht sich explizit auf andere Wissenschaftler, ohne sie in der Fußnote zu verbannen, sondern er integriert die im Text. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass er damit zeigt, so eine Arbeit kann man nicht alleine leisten. Was er macht, ist wirklich eine in aller Breite. Er hat eine politische Geschichte versucht, da zu integrieren. Manchmal vielleicht mit zu vielen Debatten, die es über die Jahrzehnte gab, aber er versucht, die nochmal zu erinnern. Es ist eine Institutionengeschichte. Es geht zum Beispiel auch um die Entstehung des Propagandaministeriums. Es ist eine Genregeschichte. Also da geht es um die Entwicklung der Prosa, der Dramatik, der Lyrik in dieser Zeit. Es ist eine Autorengeschichte und es ist eine Werkgeschichte. Und er hat in der Epoche dieser 12 Jahre so drei Komplexe. Das eine ist 33, 34, die Machtergreifung, dann die Zeit bis 1939 und dann die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Weil es handbuchartig ist, gibt es Wiederholungen, das kann man nicht vermeiden. Er hat vielleicht eine Problematik, er versucht, Exil und binnendeutsche Literatur sehr nahe zueinander zu rücken und behandelt die dann manchmal in einem Kapitel, wo es vielleicht klassischerweise getrennt hätte sein können, weil diese Literaturen doch schon sehr weit auseinanderstreben.
Sprechen wir doch mal über einzelne Autoren, die einen in diesem Kontext eigentlich sofort in den Sinn kommen. Natürlich die Exilanten Feuchtwanger und Mann, aber sprechen wir doch mal über Ernst Jünger beispielsweise oder auch über Gottfried Benn, der ja über sich immer gesagt hat, er habe die aristokratische Form der inneren Emigration gewählt als Militärarzt. Wie ist Kiesels Umgang mit diesen sehr prominenten, bis heute sehr prominenten, aber auch durchaus problematischen Autoren?
Also ich glaube, die eigentliche Agenda scheint mir zu sein, Literatur, die im Dritten Reich in Deutschland geschrieben wurde, zu rehabilitieren. Das scheint mir so im Hintergrund mitzulaufen. Und ich glaube, das kommt auch durch seine Faszination und seine Auseinandersetzung mit Ernst Jünger. Er sieht natürlich, es gibt die großen Meisterwerke auf der einen Seite im Exil und er nennt das, was in Deutschland geschrieben wurde, relativ früh im Buch, respektable Werke. Und die versucht er stark zu machen. Dazu gehört vor allem Ernst Jünger. Und er wendet da einen Trick an. Er sagt, die Avantgarde ist eigentlich schon 1930 in die Krise gekommen. Also sowohl also die Avantgarde-Autoren als auch die traditioneller Erzählenden kommen ein Stück weit zusammen. Und dazu kam dann noch die Literaturpolitik der Sowjetunion, die natürlich auch eher auf Verständlichkeit ging. Und so kann er diese beiden Literaturen aneinander rücken. Ich glaube, das ist zu weitgehend. Ich glaube, wenn man die Werke sich dann mal im Detail anschaut, dann hat man auf der einen Seite Thomas Mann, Josef und seine Brüder, Man hat Brechts Lyrik, die, glaube ich, einzigartig ist, die, wie Brecht sie neu reimlos entwickelt. Wir haben Alfred Döblin, die Amazonas-Trilogie. Wir haben Hermann Broch, Todes Vergil. Und auf der anderen Seite dann Ernst Jünger mit Marmorklippen oder Arnold Bronnen. Also da ist ihm immer noch ein Gefälle, gegen das er ein Stück weit anschreibt. Dann ist eine interessante Figur ist natürlich Gottfried Benn, dem er das nicht durchgehen lässt, also diese innere Emigration in der Wehrmacht. Er findet auch den Zynismus von Benn einfach überzeichnet. Und er sieht natürlich auch, dass Benn sich mit seiner Vergangenheit eigentlich gar nicht auseinandersetzt, also mit dieser unglaublichen Parteinahme für die Nationalsozialisten 33 und 34. Und das finde ich gut beobachtet. Das Interessante an Benn ist natürlich immer, er bleibt der Avantgarde Literaturdichter in Deutschland. Das ist das Irre. Also selbst die nazikritischen Sachen, Weinhaus, Wolf etc., die sind natürlich immer noch sehr, sehr avantgardistisch. Also Benn ist ein ganz, ganz schwer zu fassendes Feld, aber im moralischen Sinne kritisiert er natürlich auch, was Benn getrieben hat, weil der hat sich nur wirklich nie mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt.
Ja, wenn wir gerade über Benn reden, es gibt einen Text von Karl Kraus, Dritte Walpurgisnacht heißt er, ein Text, den Kraus im Herbst 1933 aufgegeben hat, der erst 1952 dann posthum erschienen ist. Kiesel schreibt darüber in dem Kapitel Reden oder Schweigen, so heißt das Kapitel. Was hat das mit diesem Text auf sich? Benn kriegt da ja auch sein Fett weg.
Ja, das Interessante ist, Kraus hat ja in der Fackel dann ein Gedicht geschrieben, dass er nichts schreiben kann. Es gab dann nochmal eine spätere Fackel, also die Fackel war einer der wichtigsten intellektuellen Zeitschriften. Karl Kraus war der große Sprachkritiker, von dem er eben was erwartet hat. Und dann beginnt er zu schweigen. Und die dritte Walpurgisnacht ist auch erst nach dem Krieg erschienen. Und sie beginnt mit dem berühmten Satz, mir fällt zu Hitler nichts ein. Mhm. Oft falsch zitiert, mir fällt zu Hitler nichts mehr ein. Und das Entscheidende ist, danach kommen 200-300 Seiten von Sprachanalyse des Nationalsozialismus. Also er sagt, die Phrase wird sozusagen zur Realität. Da hat er eine unglaubliche diagnostische Weitsicht und er kritisiert natürlich auch Gottfried Benn und Martin Heidegger an ihrer Sprache. Und gerade bei Gottfried Benn mit der interessanten Wolte, er sagt, in der Zeit der Parteinahme von Gottfried Benn seien seine Gedichte ganz schlecht geworden. Das hört man natürlich gerne, wenn jemand Nazi-Parteinahme hat und dann seine Lyrik schlechter wird. Und 1936 schreibt er dann dieses berühmte Gedicht Einsamer Nie, das Prälude, ja, das ihn quasi sozusagen lyrisch wieder auf neue Höhen bringt.
Ein anderer wirklich spezieller Fall, du hast ihn schon angesprochen, ist Ernst Jünger und sein Roman Auf den Marmorklippen, 1939 erschienen, der bis heute als ein Werk der inneren Emigration gedeutet wird. Wie siehst du das? Wie ordnet Kiesel das ein?
Also Kiesel geht ganz stark in die Richtung Widerstandsliteratur. Er nennt es also immer wieder so. Und er kann, glaube ich, dieses Problem nicht richtig lösen, dass dieser Roman nicht verboten wurde. Und auch eigentlich ganz erfolgreich war, eine Auflage hatte mit über 22.000, glaube ich, Anfang der 40er Jahre. Und ich glaube, dass dieses Nichtverbot eigentlich mit einer bestimmten Problematik zu tun hat, nämlich Ernst Jünger delegitimiert eigentlich den Widerstand. Also es ist ganz klar ein Appell, keine Attentate durchzuführen. Das war ja auch die reale Position von Ernst Jünger. Das heißt, Ernst Jünger bietet eigentlich die perfekte Projektionsfläche für eine innere Emigration, wenn man das mal ein bisschen scharf sagt, nichts zu tun, aber sich trotzdem gut dabei zu fühlen. Und das scheint mir so ein bisschen der Kernbestand. Kiesel würde das sicher anders deuten, aber man muss ja auch erklären können, warum die Marmorklippen nicht verboten wurde. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Ich glaube, der Nationalsozialismus hat sich gar nicht als Tyrannei verstanden. Das müssen wir mal genauer analysieren. Also Götz Ali hat es ja jetzt gerade toll analysiert. Es war einfach eine Zustimmungsdiktatur. Und wenn man nicht Jude oder links war, hat man eigentlich in Deutschland keine Probleme gehabt. Wenn man mit seinen Großeltern geredet hat, wird es auch, glaube ich, raushören können. Und darum wäre natürlich wirklich die Frage, ist das Konzept der Tyrannei, wie es dann in den Marmorklippen beschrieben wird, hat es was mit dem Selbstverständnis der Nazis wirklich zu tun oder konnten die immer noch sagen, das ist eigentlich was ganz anderes? An der Schnittstelle wäre nochmal, glaube ich, Forschung nötig.
Hm. Gegenüber solchen Autoren, finde ich, geraten die Autoren der inneren Emigration, die auch eher aus der christlichen Bewegung herauskamen, also ich denke an Reinhold Schneider, Werner Bergengrün beispielsweise, immer so ein wenig ins Hintertreffen, obwohl die durchaus sehr lesenswerte Bücher geschrieben haben, wie ich finde. Widmet Kiesel denen auch einen Blick?
Ja, er hat bei denen jetzt nicht ganz so diesen Verteidigungsimpetus, wie er ihn bei Ernst Jünger hat. Man spürt schon, Es geht eben um die Rehabilitierung von Ernst Jünger. Ich finde auch Reinhold Schneider, Las Casas vor Karl dem V. ist ein ganz tolles Buch. Und es diskutiert die Kolonialisierung Neuamerikas oder Mittelamerikas im 16. Jahrhundert. Las Casas war ein Dominikaner-Mönch, der wirklich gesagt hat, wir können die christliche Mission nicht so durchführen mit dieser Brutalität. Das ist nicht die Idee, das sind auch Menschen. Also im Prinzip stellt er eine Rassenfrage und sagt, auch die anderen, in dem Fall übersetzt, die Juden sind Menschen, wir können sie nicht so behandeln. Also eigentlich sind es, finde ich, die moralisch viel geradlinigeren Bücher als das, was Ernst Jünger macht. Und bei Werner Bergengrün, der Großtyrann und das Gericht. Da ist vielleicht auch ein sehr erfolgreiches Buch, überraschenderweise vom Völkischen Beobachter, sehr gelobt. Also man staunt dann wirklich. Und da scheint auch wieder das zu greifen, was ich vorhin sagte. Es war einfach eine Zustimmungsdiktatur. Und man muss wirklich überlegen, ob das Selbstverständnis der Nazis war, wir sind Tyrannen, und ob sie sich dann von einem Konzept wie der Großtyrann wirklich tangiert gefühlt haben oder nicht. Das Buch spielt das darüber hinaus natürlich in der Renaissance. Dadurch konnte man es auch einen größeren Abstand zu sich bringen. Aber es war erfolgreich und es wurde verkauft und nicht verboten.
Ziehen wir doch ein Fazit, Frank. Lohnen sich diese 1400 Seiten? Bekommen wir neue Erkenntnisse oder ist das ein neues Standardwerk, das Maßstäbe setzt? Wie würdest du dieses Buch von Helmut Kiesel einordnen?
Also es wird mit Sicherheit das Standardwerk sein. Es ist auch ein Handbuch. Man kann es sehr gut als Handbuch benutzen. Es hat ein sehr kleinteiliges Inhaltsverzeichnis, was schon viele Dinge einmal erleichtert. Man findet Namen, die man vielleicht mal gelesen hat. Rudolf Borchardt ist so eine Figur. Jampen, irrsinnige Gedichte, habe ich sofort wieder rausgezogen. Und dann gibt es Hinweise auf Bücher, die mir wirklich nicht vertraut waren. Ich nenne jetzt zweimal Horst Lange, Die schwarze Weide oder Ilse Molza, Nymphen und Heiden, Tanz nicht mehr. Noch nie gehört, werde ich mich auf jeden Fall mal jetzt dran machen, das zu lesen. Und da ist das Buch voller Hinweise, also wirklich dann schon sehr, sehr überzeugend.
Schreiben in finsteren Zeiten heißt das Buch von Helmut Kiesel, das im CH Beck Verlag erschienen ist. Lieber Frank, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.